Wenn ich eine Partei gründen würde, habe ich schon mal drüber nachgedacht, also machen werde ich es wahrscheinlich nie, aber es gibt so ein paar Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen in unserem Land, was unsere Politik anbelangt. Und eine Sache, die ich mit dieser Partei machen würde, wäre, dass ich es abschaffen würde, dass Parteien Spendengelder von irgendwelchen Lobbyvereinen nehmen dürfen. Ich finde Lobbyismus ziemlich schrecklich, weil der macht die Politik und nicht, weder die Politiker, noch habe ich das Gefühl, noch die einfachen Leute. Viele Beispiele, gerade aus dem aktuellen Bauernlobby zum Beispiel. 5 Jahre hatten die Bauern Zeit, dass sie sich darum kümmern, dass ihre Schweine, Ferkel, ihre männlichen Ferkel nicht spüren, wenn sie kastriert werden. Ja. Haben sie nicht hingekriegt in 5 Jahren, dann kriegen sie nochmal 2 Jahre und können die Schweine weiter quälen, weil die Bauernlobby halt so stark ist. Überhaupt, wie das meiste Fleisch, was es zu kaufen gibt, wie die Tiere gehalten werden, unter welch untierischen Bedingungen, damit wir für wenige Euro das Kilo im Supermarkt Fleisch kaufen können. Oder so viele Beispiele, die es gibt. Eins, was mich persönlich auch betrifft, Dieselskandal. Ja. Die Autoindustrie, die uns von vorne bis hinten betrogen hat. Erst sagte die Politik, alle Dieselfahrzeuge kaufen, dann haben alle fleißig Diesel gekauft. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass wir belogen worden sind. Die haben uns die ganze Zeit ausgetrickst. Und die Politik sagt, ja, alles kein Problem, ja, die gehen fein raus aus der Nummer. Und was sie uns dann anbieten, also ich soll zu dem gehen, der mir mein Fahrrad geklaut hat, ja, und soll dann sagen, okay, ich kaufe jetzt noch ein Fahrrad bei dir, gib's mir auch einen Rabatt, wie schön. Das ist Lobbyismuspolitik. Wir soll bei dem Autohändler, bei der Firma, die mir den schrottigen VW verkauft hat, soll ich jetzt hingehen und dann die doppelt verdienen lassen, weil ich mir bei denen nochmal einen VW kaufe, mit Euro 6 dann, die sogar noch schlechter ist als Euro 5. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Oder, ich weiß ja nicht, fahrt ihr gern schnell auf der Autobahn? Da, oh, was für Nicken. Dann bist du bestimmt mit Scheuer einer Meinung, dass einfach Tempolimit ist gegen jeden gesunden Menschenverstand. Oh Leute, also ich frage mich, das sind Leute, die unser Land regieren. Das tut richtig weh, wenn ich das höre. Ein Tempolimit auf Autobahnen ist gegen jeden gesunden Menschenverstand. Okay, ich bin auch froh, dass ich manchmal schneller fahren darf. Nicht, weil ich gern schneller fahre, sondern weil ich es eilig habe. Aber ich weiß, dass es gefährlich ist. Und ich gucke, dass die Autobahn frei ist, sonst mache ich es sowieso nicht. Oder ich war jetzt letzte Woche bin ich nach Schwäbisch Gmünd gefahren zu einem Jugendleiterkongress, also für Leute, die irgendwie mit Kinder, Jugendarbeit zu tun haben und Jugendbereich. Und da bin ich über Stuttgart gefahren. Stuttgart 21 ist wohl vielen Begriff. Wer hat die Anstalt vom Januar gesehen zufällig? Ah, dann hast du es auch gesehen, was es mit Stuttgart 21 so ein bisschen auf sich hat. Also wenn dieser Bahnhof jemals eröffnet wird, wird er wahrscheinlich nicht lange in Gebrauch bleiben. Stuttgart jetzt hat 16 Gleise. Die werden auch gebraucht, weil so viele Züge dort fahren. Der zukünftige Bahnhof wird nur 8 Gleise haben. Ist jetzt schon vorprogrammiert, dass es nicht klappen wird. Also der Zug, es wird dauernd Verspätung geben wegen des neuen Stuttgarter Bahnhofs, weil er zu wenig Gleise hat. Dann hat dieser Bahnhof, stellt euch das vor, ja, du hast einen Bahnsteig und dieser Bahnsteig hat Gefälle. Und das hat der. Der hat auf die ganze Länge, ich glaube 3 Meter Gefälle. Stell dir vor, du bist mit deinem Kinderwagen da und stellst den kurz mal hin. Joa, und hast vergessen, die Bremse dran zu machen. Oder du bist Rollstuhlfahrer und willst auf die andere Seite. Dann gibt es noch 2 Probleme. Man muss natürlich Tunnelröhren graben für diesen Bahnhof. Diese Tunnelröhren gehen durch ein ganz interessantes Gestein. Ich wusste gar nicht, dass es solche Steine gibt. Wenn das nass wird, quillt das auf. Die haben nur eine kleine Röhre an einer anderen Stelle mal gegraben und die ist nass geworden. Die Häuser da drüber haben sich um 1,5 Meter hochgehoben. Bei so einer kleinen Röhre. Und die Tunnelröhren für die Züge sind natürlich ein bisschen größer. Brandschutz ganz davon abgesehen. Also alles, was es sonst an Brandschutz für Tunnelröhren gibt, wird dort gebrochen. Plus, das ist in einem gefährlichen Schlag-Niederwasser-Regengebiet. Das heißt, also wenn du nicht gerade, weil so ein ICE, die gehen ja nie in Flammen auf, das passiert ja nicht. Also wenn so ein ICE dann mal nicht in Flammen aufgegangen bist und du bist dem entkommen, kann es sein, wenn es richtig mal schüttet in Stuttgart, dass der ganze Bahnhof überschwemmt wird. Kannst dir also aussuchen, entweder welche Art und Weise dir lieber ist, dein Kind auf die Bahnschienen zu rollen zu lassen oder ähnliches. Das ist Stuttgart 21. Die Politiker, die das Ding damals angezettelt haben, sagen heute, würden wir nicht wieder tun. Wird aber gebaut. Warum? Lobby. Ja. Die wollen nämlich oben den Bahnhof platt machen, haben sie schön teure Grundstücke mitten in der Innenstadt, können teure Häuser verkaufen. Das ist das Ziel. Spannend. Also mich ärgert das alles so ein bisschen. Gott hat gegen solches Denken etwas entgegengesetzt. Das haben wir gerade gehört und ich möchte ihn nochmal lesen. 2. Mose 20, das ist der Text, um den es mir heute gehen soll. Das zweite Gebot nach biblisch-jüdischer Zählung, so möchte ich es mal sagen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel ist oder was unten auf der Erde ist oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Der Lobbyismus sagt ich und nochmals ich und Gott sagt, hey, ich bin da auch noch und ich will euch mal den Fokus wieder richtig hindrehen, damit die Sache funktioniert. Gott sagt letztendlich, komm mal runter auf den Teppich. Das Leben dreht sich nicht nur um dich, das dreht sich nicht nur um deinen Verband, das dreht sich nicht nur darum, dass es dir ordentlich gut geht und dafür den anderen schlecht. Ich hatte ja letztes Jahr schon so ein bisschen erzählt, dass wenn wir die 10 Gebote anschauen, sie mit der Brille des Neuen Testaments anschauen sollen. Weil wir leben im Neuen und nicht im Alten Bund und es geht nicht mehr darum, dass wir etwas nicht tun. Das funktioniert auch nicht, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Jetzt nicht an das Auto zu denken, was du auf dem Parkplatz hast, was für eine Klassenarbeit du in der nächsten Woche in der Schule schreibst, was dich auch immer gerade beschäftigt, weil in dem Augenblick, wo ich dir sage, dass du gerade nicht an Herald denken sollst, wie es ihm wohl zu Hause geht, ist schon zu spät, weil du denkst in dem Augenblick dran, in dem ich es ausgesprochen habe. Es geht nicht darum, dass wir nicht an andere Götter denken. Es geht nicht darum, dass wir nicht andere Götter anbeten sollen, sondern Jesus hat das ganz klar im Neuen Testament formuliert, aber auch schon im Alten, worum es geht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Das ist eigentlich, was Gott hier sagen möchte. Aber schauen wir uns das noch mal ein bisschen weiter an. Ich lese noch mal den Vers 4 und 5 bis zum ersten Teil. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. In der Kindergeschichte hat der Kai gefragt, wo machen wir denn sowas? Und man könnte jetzt kommen, und es gibt, habe ich auch schon viel erzählt, alles, was dir wichtiger ist, ist dein Gott. Aber ich glaube, es gibt aus meiner Sicht zwei Probleme, was heutzutage so unsere Götzen sind. Das eine habe ich schon angesprochen mit dem Beispiel des Lobbyismus. Und dann kommen wir mal viel dichter an auch die einzelnen Menschen heran und vielleicht auch an uns. Ich würde mal sagen, unsere Gesellschaft zurzeit in unserer westlichen Welt ist von Egozentrismus befallen. Also ich bin derjenige, der bestimmt, wo es lang geht. Übrigens, wir sind nicht ganz frei davon. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also ganz davon abgesehen, dass wir vielleicht sowieso nicht frei davon sind. Schaut euch mal die älteren Lieder in unserem Liederbuch an und schaut euch die neueren Lieder in unserem Liederbuch an. Schaut euch überhaupt mal moderne Lieder an. Also ich singe alle Lieder gerne, älter und neue. Aber wenn ihr die älteren Lieder seht, dort ist ganz häufig da die Rede, wir beten dich an, wir loben dich, wir preisen dich, sei uns gnädig. Das modernere christliche Liedgut ist ich, mir, sei bei mir, ja, fülle mich. Es ist ganz viel so ich. Also es ist sehr individualistisch auch geworden. Auch im Liedgut, was wir haben, drücken wir sehr zum Ausdruck, es geht um mich und meine Beziehung zu Gott. Und vorher wurde das eher so wir gegenüber von Gott gesehen, nur so als Fußnote. beobachte das mal so ein bisschen. Ich finde es interessant, dass es mittlerweile wieder auch eine Gegenrichtung gibt. Also noch neueres, moderneres Liedgut entdeckt das Wir wieder, das Gemeinsame, dass wir gemeinsam vor Gott stehen. Aber das nur so als Fußnote. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, wo wir gefordert sind, auch in dem Kulturkreis, die wir sind, zu fragen, wie ist das denn eigentlich? Ist Jesus, das ist ja das zweite Gebot, Gott an die erste Stelle zu setzen? Also aus neutestamentlicher Sicht heißt es, ich soll Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, meiner ganzen Kraft und meinem ganzen Verstand. Ist das wirklich so? Ich möchte für uns, die wir sagen, dass wir mit Gott gehen, dann ganz provozierenden Text hinstellen aus dem Neuen Testament. Hebräer 11 lade ich euch einmal aufzuschlagen. Und ich lese Hebräer 11, Vers 3. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes Folgendes: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus dem Erscheinen geworden ist. Oder mit einer anderen Übersetzung, so dass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren geworden ist. Das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren geworden. Was ist größer, das Auto oder der das Auto gebaut hat? Das heißt, was Gott hier sagt, die unsichtbare Welt ist größer und realer als die sichtbare Welt. Weil alles, was es im Sichtbaren gibt, ist von dem Unsichtbaren, ist von Gott geschaffen worden. Glaubst du das? Du wirst es spätestens dann merken, wenn es darum geht, nehme ich das wirklich, glaube ich das, was hier steht? Das war für mich so ein großer Punkt. Hier steht, dass Jesus Menschen geheilt hat und dass er seinen Jüngern gelehrt hat, das auch zu tun. Und sie sollten es auch wieder andere lehren. Da stehen von Zeichen und Wundern, Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Glaube ich das? Glaube ich das, dass es für mich heute auch noch gilt, diese Dinge? Ich erlebe, dass viele Christen aus unterschiedlichsten Konfessionen auch sehr skeptisch sind, ob das wirklich, erstmal, also sagen vielleicht noch, das stimmte noch damals, vielleicht. Aber stimmt das heute noch? Glaube ich, dass die unsichtbare Welt wirklich größer ist als die sichtbare Welt? Dass spätestens, wenn du dich fragst, was ist das Erste, was du machst, wenn du Kopfschmerzen hast? Die meisten gehen als Erstes zum Medizinschrank und holen eine Tablette raus. Das ist nichts dagegen, eine Tablette zu nehmen, aber wenn du glaubst, dass die sichtbare Welt größer ist als die unsichtbare, würde ich mir wünschen, bete als Erstes. Und wenn es dann nicht hilft, dann holst du die Tablette. Was machst du als Erstes? Und das ist der eine Punkt, es gibt noch einen anderen in diesem Zusammenhang. Ich denke, jeder von euch hat es schon erlebt, dass ihr gebetet habt, etwas, was sehr, sehr wichtig für euch war, was euch unter den Nägeln brannte oder vielleicht noch viel mehr, wo es wirklich um Leben und Tod ging. So wie Kirsten und ich, wir letztes Jahr einen sehr guten Freund verloren haben, der genauso alt ist wie wir. Ich habe die Bilder noch auf meinem Rechner, weil wir haben Bilder, wo wir die besucht haben, die Freunde, wir kannten die schon seit 30 Jahren. Und wo wir fröhlich an der Ostsee stehen und haben viel Spaß miteinander und machen ein paar nette Fotos als Familien oder als Ehepaar in diesem Fall. Und das Bild vor Augen, wir haben ihn die letzte Woche seines Lebens begleitet, bis er gestorben ist. Wir sind jeden Tag im Hospiz gewesen, um ihn zu besuchen. Wir haben jeden Tag mit ihm und seiner Frau zusammen gebetet an seinem Sterbebett. Und ich habe den Glauben, dass, und ich habe auch schon erlebt, dass Gott Menschen gesund macht, auch in verzweifelten Situationen. Und ich habe auch den Glauben, dass Gott Tote auferweckt. Und das hatte unsere Freundin auch. Und als er gestorben war, wir waren gerade, also in genau den Zeitpunkt des Todes waren wir gerade für eine Stunde nicht da. Weil wir haben uns so ein bisschen abgelöst mit ein paar anderen. Und meine Mutter wohnt auch in der Nähe, wo unser Freund im Hospiz war. Und dann kam eine Freundin, die uns quasi mit abgelöst hat. Und dann sind wir zu meiner Mutter gefahren. Und kaum waren wir eine halbe Stunde da, kam die Nachricht, kommt zurück. Und wir standen am Sterbebett, er war tot. Und unsere Freundin hat gesagt, ich habe auch den Glauben, bete. Und ich habe gebetet. und er ist nicht lebendig geworden. Was ist dann mit dem Glauben, dass die unsichtbare Welt größer ist als die sichtbare? Glaubst du dann immer noch, wenn du vorher sogar den Glauben hattest, dass Gott Tote auferwecken kann und es ist nicht passiert, glaubst du immer noch, dass die unsichtbare Welt größer ist als die sichtbare? Das ist ein sehr extremes Beispiel. Aber wenn dein Gebet nicht erhört worden ist und du dachtest, das ist doch wirklich nach dem Willen Gottes, dann ist das eine große Herausforderung. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Willen, deinem ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Auch dann, vertraue einfach. Hab trotzdem das Vertrauen, dass Gott größer ist als das, was du vor Augen hast, auch wenn nicht das passiert, was du dir gerade wünscht oder erhofft hast. Ich denke, das ist das zweite Gebot. Das ist auch ein Teil des zweiten Gebotes, positiv formuliert. Dann kommen wir an diesen Teil. Ich weiß nicht, wie es euch eben gegangen ist, als ihr das gehört habt, als Julia, uns das eben vorgelesen hast, diesen Bibeltext. Da geht es ab Vers 5, oh, jetzt muss ich wieder zurück, 2. Mose 20, wir gehen wieder zurück. Den zweiten Teil, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Wow. Ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht gut damit geht, wenn er das liest. Was ist das für ein Gott? Das hatten wir eben auch im Bibelgespräch, diese Frage, die im Raum stand, auch in Bezug auf Offenbarung. Da kommen diese ganzen furchtbaren Plagen. Was ist das denn für ein Gott? Ist der nicht total grausam? Und was können denn die Kinder dafür, dass die Eltern Mist gemacht haben? Und das soll jetzt bis in die dritte und vierte Generation, sollen die darunter leiden? Übrigens ganz interessant, wir haben mehrere andere Stellen in der Bibel, wo Gott genau das Gegenteil sagt. Auch sogar in den Mosebüchern, 5. Mose 24, den will ich nur mal ganz kurz aufschlagen als noch einen Text. Da heißt es in Vers 16, die Väter sollen nicht um der Söhne willen getötet werden und die Söhne nicht um der Väter willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Da sagt Gott ausdrücklich, und im Hesekiel sagt das noch deutlicher, dass jeder selber verantwortlich ist für den Mist, den er gemacht hat und auch selber dafür gerade stehen muss und dass nicht, gerade nicht die Kinder dafür leiden sollen. Und hier im zweiten Gebot sagt er ausdrücklich, doch, was nun? Erstmal, wir müssen auch immer schauen, darüber habe ich auch schon mal eine Predigt gehalten, zu wem, in welcher Situation, zu welcher Zeit spricht Gott gerade? Gott spricht immer in der Sprache, in der du ihn verstehen kannst. Und das ist vielleicht manchmal für jemand anders völlig befremdlich, wie er zu dir redet und wie er dann vielleicht zu dir redet. Das Volk Israel war mehrere Jahrhunderte in Sklaverei gewesen, ist gerade der Sklaverei entkommen. Wie fühlt man sich als Sklave? Man hat keinen freien Willen. Ich habe das zu tun, was der Chef sagt. Wenn ich das nicht tue, was der Chef sagt, gibt es Konsequenzen. Damals waren die Konsequenzen durchaus physischer Natur. Da konnte schon mal eine Peitsche auf dem Rücken runtergehen oder irgendwelche anderen körperlichen Strafen, die man zu erleiden hatte. Das heißt, wir haben es hier mit einem Volk zu tun, was es gewohnt war, dass ein Herrscher stark und mächtig ist. Wenn man sich an den Herrscher nicht hält, gibt es Konsequenzen, und zwar harte Konsequenzen. Und wenn ihr euch dann das ganze Setting noch anschaut, geht ins Kapitel 19. Gott erscheint auch als der große, gewaltige Gott. Da ist dieser Berg, der Rauch, da geht Feuer runter und das ist Donner und Blitz. Und je dichter es daran geht, dass Gott diese 10 Gebote mündlich verkündet, ist ein Posaunenschall, der immer lauter und immer lauter wird. Das ist also ganz gewaltig und dröhnend. Und über diesen gewaltigen Dröhnen, Rauch und Donner und Feuer hinaus muss Gott, glaube ich, förmlich brüllen. Also mit gewaltiger, lauter Stimme verkündigt er die 10 Gebote. Damit dieses Sklavenvolk, was nur mächtige, gewaltvolle Herrscher kennt, begreift, dass Gott ein mächtigerer Herrscher ist und dass er ernst zu nehmen ist. Und die verstehen nur die Sprache, entweder tust du, was ich sage, oder du wirst bestraft. Und darum formuliert er das Gebot in der Sprache, die sie verstehen. Gott selber zeigt aber nochmal an einer anderen Stelle, auf welche Art und Weise er straft. Sprüche 1, das ist einer meiner Lieblingstexte, auf die Art und Weise, also zum Thema, wie straft Gott uns denn? Sprüche 1, kommt gleich nach dem Psalm. Und ich lese ab Vers 29, Sprüche 1, 29. Weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben alle meine Mahnung, sollen sie essen von der Frucht ihres Weges und von ihren Ratschlägen sich sättigen. Oder wie die gute Nachricht es wiedergibt, sollen sie auslöffeln, was sie sich eingebrockt haben. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhen, ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Das ist die Weisheit, die hier spricht. Die hat eine Stimme bekommen. Was Gott hier durch die Weisheit sagen lässt, ist einfach, wenn du nicht auf mich hörst, dann wirst du unweigerlich die Konsequenzen tragen müssen für das, was du getan hast. Die kommen einfach auf dich zurück. Dass, wenn ich jemand die Scheibe eingeschlagen habe, dann muss ich dafür bezahlen, dass sie wieder in Ordnung gebracht wird. Oder einer meiner Söhne hat nicht auf mich gehört, dass er doch vielleicht ein bisschen das Tempo drosselt. Da habe ich dann erstmal die Konsequenzen tragen müssen für den Schaden, der am Auto entstanden ist. Aber es hat Konsequenzen, wenn ich einfach nicht auf das höre, was Gott sagt. Ganz normale, natürliche Konsequenzen, und vor denen Gott mich dann auch nicht unbedingt bewahrt oder bewahren kann. Das ist die Art, die Gott uns straft, dass er uns die Folgen unseres Handelns tragen lässt, wenn wir nicht auf ihn hören wollen. Was Gott hier macht, wenn er sagt, dass er die Schuld der Väter heimsucht an der zweiten, dritten und vierten Generation, ist etwas, was wir auch beobachten, aber heute anders formulieren würden. Kennt ihr Leute, die Hartz-IV-Empfänger sind, persönlich? Wenn ihr mal so ein bisschen schaut, werdet ihr vielleicht feststellen, das gibt es nicht immer, aber es gibt es recht häufig, dass die Elterngeneration eventuell Sozialhilfeempfänger war und die Großeltern vielleicht auch schon, oder dass es mindestens jemand gab. Es setzt sich häufig fort. Oder wenn ihr jemand kennt, der alkoholabhängig ist und ihr schaut zurück, werdet ihr feststellen, in seiner Elterngeneration gab es wahrscheinlich auch jemand und in der Generation darüber auch jemand. Es gibt manche Dinge, die setzen sich durch Generationen hin fort, auch in unserem Leben. Und was Jesus hier noch sagt, ist eine coole Nachricht. Es geht nur in die zweite, dritte, vierte Generation. Das ist wie ein Fluch. Was Gott hier erklärt, ist, dass es solche Flüche gibt. Es gibt wirklich Flüche, darüber habe ich auch schon gepredigt. Und das Großartige ist, dass wir mit Jesus Christus solche Flüche brechen können, sogenannte Generationenflüche. Das ist auch die geistliche, die unsichtbare Welt. Und ich bin immer froh, wenn ich merke, gerade wenn es auch um das Thema Gesundheit geht, dass es solch einen Generationenfluch gibt, ein praktisches Beispiel. Wir waren auf einem Pfadfinderlager, dort war ein junges Mädchen, die ich als Helferin mitgenommen hatte. Und es war ein mehrtägiges Pfadfinderlager. Am ersten Tag bekam sie ihre Menstruationsbeschwerden. Also kam sie an morgen, sagte, ich habe Bauchschmerzen. Ich fragte, was ist? Und sie sagt, sie hat halt Menstruationsbeschwerden. Und ich habe sie gefragt, soll ich für dich beten? Und sie sagte ja, und ich habe für sie gebetet und die Schmerzen sind verschwunden. Später erzählte sie mir, also sie hat sie auch den Rest des Lagers nicht wiederbekommen, dass ihre Mutter auch ständig schlimmste Schmerzen hat, 7 Tage lang, wenn sie ihre Periode hat, und dass ihre Großmutter das auch schon hatte. Und das ist auch etwas, was sich über Generationen fortsetzen kann. Und das kann man mit Jesus im Gebet brechen. Die unsichtbare Welt ist größer. Und ich habe bisher erlebt, wenn ich so für jemand gebetet habe, dass dieses Gebet ein sehr vollmächtiges Gebet war und die Leute frei geworden sind von dieser Art von Generationsfluch. Sie hatte keine Beschwerden mehr, obwohl sie sonst immer 7 Tage lang durchgehend nichts machen konnte, weil es ihr so schlecht ging. Das ist das auch das zweite Gebot, was wir uns anschauen, dass Gott größer ist und dass wir ihn ernst nehmen sollen, dass er größer ist und dass mit ihm solche Flüche gebrochen werden können, die sich über Generationen fortsetzen und sie sich eben nicht unendlich fortsetzen, sondern in der 3. und 4. Generation spätestens mit Jesus Christus sein Ende finden können. Und dann kommt das Spannende hier, 2. Mose 20,6, der aber Gnade erweist an Tausenden von den Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. In meiner Übersetzung steht Tausende von Generationen. Nimm mal allein 1000 Generationen. Wie lange dauert denn eine Generation? Je nachdem, welche Kultur du bist, zwischen 20 und 30 Jahren ist eine Generationsfolge. 1000 sind schon 20.000 Jahre. Tausende. Das heißt, was Gott eigentlich sagt, Junge, wenn du auf mich hörst, mich an die erste Stelle setzt, oder Mädchen, ja, setz mich an die erste Stelle. Ich will dich segnen. Ich will nicht nur dich segnen, ich will deine Kinder segnen. Ich möchte nicht nur deine Kinder segnen, das soll gar nicht mehr aufhören. Das heißt, wenn du mit mir diesen Generationenfluch gebrochen hast, dann ist es nicht nur für dich, sondern für all die Generationen, die danach kommen, letztendlich tausende von Generationen. Das heißt, bis ich wiederkomme. In der Zielgeraden. Was heißt das zweite Gebot, positiv formuliert? Gott sagt, positiv formuliert, entscheide dich mit ganzer Hingabe für mich. In dem Augenblick, wo du das tust, dich mit ganzer Hingabe für mich zu entscheiden, spielen die ganzen anderen Götter und der ganze andere Kram sowieso gar keine Rolle mehr. Weil wenn ich mein ganzes Herz Gott hingebe, dann habe ich kein Interesse mehr, das da anzubeten und zu verehren. Ich finde das zwar interessant und auch wirklich mal interessant, dorthin zu gehen und sich das mal anzuschauen. Wir haben es jedes Jahr vor der Nase. Nutzt mal die Gelegenheit, einfach mal zu sehen, wie andere Menschen leben und vielleicht dadurch auch nochmal einen neuen Blick zu bekommen, so auf das Weltgeschehen. Wie ich mich entscheide, ganz für Gott oder nicht ganz für Gott. Das hat mal ein berühmter Theologe gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Es geht nicht halb, es geht nur ganz. Das hat Konsequenzen. Einerseits für mich, sagt das erste Gebot. Wie ich mich entscheide, ob ich Gott an erste Stelle setze oder nicht, hat Konsequenzen für mich. Aber auch diese Entscheidung, wie viele andere Entscheidungen, hat Konsequenzen für, wenn ich sie habe, meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel. Aber auch wenn du keine Kinder hast, hat es Konsequenzen, wie du dich jetzt entscheidest für die Generationen, die nach dir kommen. Ich finde es so großartig, dass im Moment jeden Freitag Schüler auf der ganzen Welt auf die Straße gehen, um dafür zu demonstrieren, dass wir dieser Egozentrismus, der sagt wir und ich, zumindest im Bereich Klima ein Ende hat. Und ich finde es sehr ungeschickt, wie zurzeit unsere Regierung in NRW reagiert und sagt, die müssen aber alle in die Schule gehen. Wie geht man mit dieser Generation um, die endlich mal aufsteht und sagt, wir machen nicht mehr mit? Und ihnen dann einfach sagt, ihr müsst aber in die Schule gehen. Na ja, so am Fußnote. Die machen sich Gedanken. Und das Problem ist, wir leben in einer Welt, die aus ihrer Sicht ohne Gott versucht, Probleme zu lösen, ohne das hinkriegt. Jetzt sollen wir alle von Dieselautos weg und jetzt sollen alle Elektroautos kaufen. Das ist ja schön. Ich kenne einen, der hat sich jetzt eins gekauft. In seiner Straße können sich maximal 2 Leute ein Elektroauto kaufen, weil allein die Stromleitungen gar nicht dafür ausreichen, wenn jeder sich eins kaufen würde, um sie anzuschließen. Ja. Wenn jetzt alle Autos plötzlich Elektroautos wären, dann würde es hier in Deutschland ein Riesenchaos geben. Und es gibt noch ein anderes Problem. wir sind noch viel brutaler dabei, die Umwelt zu zerstören. Gibt genug Beiträge, geht mal auf ZDF, in ZDF.de, auf die Mediathek und schaut euch mal an, wo die ganzen Rohstoffe herkommen, die seltene Rohstoffe sind, um diese unendlich vielen Batterien zu brauchen, die wir für diese Elektrofahrzeuge brauchen. Ist bestimmt besser auch von der Ökobilanz und trotzdem ist es auch eine Katastrophe. Es ist überhaupt nicht durchdacht im Moment, was wir da machen. Das heißt, wir wollen ein Loch stopfen, indem wir ein neues aufreißen. So sind wir Menschen, wenn wir ohne Gott sind, wenn wir das zweite Gebot nicht ernst nehmen und Jesus an die erste Stelle setzen. Wir kriegen es nicht hin. Und wir könnten noch einige andere Beispiele nennen. Also das zweite Gebot sagt, dein Verhalten hat Konsequenzen. Wenn du mich an die erste Stelle setzt oder auch nicht. Es hat Konsequenzen für dich und es hat auch Konsequenzen für die Generationen, die nach dir kommen. Und das zweite Gebot sagt auch, wenn das so ist, dass wir Hebräer ernst nehmen, dass die unsichtbare Welt größer ist als die sichtbare, dann sagt das zweite Gebot, oder sagt Jesus, bitte, 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 vertrau mir. Vertraue mir, den du nicht siehst, den du in erster Linie erstmal durch das Buch hier kennengelernt hast. Vertrau mir, dass wenn du eine Stimme hörst und die entspricht meinem Willen, dass ich das bin. Vertrau mir, dass ich größer bin als alles, was um dich herum her ist. Vertrau mir, dass mein Wort stimmt. Vertrau mir auch dann, wenn in deinem Leben Dinge laufen, die nicht so laufen, wie du dir wünschst. Vertrau mir, dem Unsichtbaren, mehr als dem Sichtbaren. Weil ich bin derjenige, und da passt das Wort, was Merkel mal, finde ich, als Unwort benutzt hat, alternativlos positiv ist. Es gibt niemanden besser als mich. Es gibt niemanden besser, der weiß, wie das Leben funktioniert, als mich. Vertrau mir. Und das tu um deines eigenen Willen, weil ich möchte mit dir ewig zusammen sein. Aber tu es auch um deiner Kinder Willen und der Generationen, die um dich herum leben und nach dir kommen. Das ist das, wie ich das zweite Gebot aus Sicht des Neuen Testamentes verstehe. Amen.